Wir kommen zum Abschluss des Buches Esra, zu den Kapiteln 9 und 10 an diesem Abend. Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perizzitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern, denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne, und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treubruch. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israel erschrocken waren, wegen des Treubruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade vor dem Herrn, unserem Gott, geschehen, dass er uns noch Errettete übrig gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um unsere Augen aufleuchten und uns ein wenig aufleben zu lassen unserer Knechtschaft. Denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben lässt, um uns das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten, damit er uns ein Bollwerk in Juda und Jerusalem gebe. Oh nun, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, gegeben hast, als sie sagten: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land. Die Unreinheit der Völker des Landes mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Und lasst sie nicht zu Frieden und Wohlstand kommen ewiglich, damit ihr mächtig werdet und das Gut des Landes esst und es euren Kindern vererbt auf ewige Zeiten. Aber nach allem, was über uns gekommen ist, um unserer bösen Werke und großer Schuld willen, und du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, und hast uns diese Schar von Erretteten gegeben, sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns vermischten mit den Völkern, die diese Gräuel tun? Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass es wieder noch ein Rest, noch Entronnene gibt? Herr Gott Israels, du bist getreu, denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer Schuld. Darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend betete und bekannte, versammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steh nun auf, denn dir gebührt's zu handeln, und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Da stand Esra auf und nahm ein Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten, und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eliaschibs. Und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot, trank kein Wasser, denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und man ließ ausrufen in Juda und Jerusalem für alle, die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem versammeln sollten. Und wer nicht in 3 Tagen nach dem Ratschluss der Oberen und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollten dem Bann verfallen, der selbst ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 3. Tag, den 20. im 9. Monat, und alles Volk saß auf dem Platz vor dem Haus Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es geschehe, wie du gesagt hast. Aber es ist viel Volk hier und es ist Regenzeit und man kann nicht draußen stehen und es ist auch nicht 1 oder 2 an Tagen getan, denn wir haben mit dieser Sache viel gesündigt. Unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, dass alle, die sich in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt und ihre Richter, bis der Zorn unseres Gottes um dieser Sache willen von uns gewendet werde. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich, und Meschulam und Shabbetai, der Levit, half ihnen. Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie versprochen hatten, und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Häupter ihrer Sippen, alle namentlich genannt, und sie traten zusammen am 1. Tag des 10. Monats, um diese Sache zu untersuchen. Und sie brachten es zum Abschluss bei allen Männern, die fremde Frauen hatten, bis zum 1. Tag des 1. Monats. Und es wurden gefunden unter den Priestern, und jetzt erlaube ich mir, die lange Liste zu überspringen. Und der letzte Vers im Buch Esra lautet: Diese alle hatten sich fremde Frauen genommen, und nun entließen sie Frauen und Kinder. Zuerst einmal, lebendiger Gott und Vater, wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir an diesem Abend zusammenkommen können und dass wir dein Wort aufschlagen können, dass du uns das schenkst. Das ist für uns ein ganz großes Vorrecht. Du weißt, wie viele Systeme, Gedankenwelten auch an diesem Tag auf uns eingewirkt haben und was in uns selber am Drehen und am Bewegen da ist. Und jetzt konzentrierst du uns auf dich und deine Worte. Das ist gut. Und gleichzeitig spüren wir ein Befremden, wenn wir dieses Wort lesen an diesem Abend, und bitten dich jetzt, dass dein Heiliger Geist präsent ist und dass wir miteinander erleben dürfen, auch an diesem Abend erleben dürfen, dass Worte Gottes sind, gut sind, aus der Welt von dir sind, dass sie so gar nicht reinpassen und deswegen so wertvoll. Segne dein Wort an uns. Amen. Ja, wir haben 2 Probleme. Erstes Problem, also mindestens 2 Probleme. Erstes Problem, eine historische Einordnung von Esra 9 und 10. Je nachdem, welche vielleicht auch wirklich klugen, guten und auch bibeltreuen Kommentare Sie zu Hause haben, könnte es sein, dass es da Ausleger gibt, die Sie darauf aufmerksam machen, dass Esra 9, dass vor Esra 9 vielleicht ein anderer Text aus dem Buch Nehemia noch eingeschoben gehört. Ich will das zumindest kurz thematisieren. Erinnern Sie sich an den Eingang für Esra und Nehemia, das liegt schon viele Wochen zurück. Da haben wir uns vergegenwärtigt, dass Esra und Nehemia eigentlich ein Buch sind. Und dass das Verschränktsein zwischen Esra und Nehemia, Memoiren da, für uns unübersichtlich und ein bisschen konfus ist. Und ein Teil gehört ja dazu, dass wir jetzt nach Esra Kapitel 10 raus sind aus Esra, plötzlich in Nehemia in Kapiteln 1 bis 7 in die Welt eintauchen des Nehemia, in den sogenannten Nehemia-Memoiren dann da sind und dann aber eigentümlicherweise in Kapitel 8 im Buch Nehemia wieder einsteigen in die Esra-Memoiren. Und in Nehemia 8 lesen wir einen Text von der Verlesung des Gesetzes durch Esra. Und das ist der Gedankengang derer, die sagen, Nehemia 8 gehört eigentlich vor Esra 9. Ich hoffe, ich schaffe nicht zu große Verwirrung. Nehemia 8 gehört eigentlich vor Esra 9. Deren Gedankengang ist der, das, was da in Nehemia 8 steht, passt so super gut vor Esra 9. Da wird eben der Bibeltext gelesen mit allem, was dazugehört. Und dann ist der Gedankengang der, aufgrund der Lesung des Bibeltextes kam es zu der Reaktion von Esra 9 und 10. Der Gedankengang ist, in Esra und Nehemia läuft nicht alles so schön deutsch-chronologisch, wie wir es gerne hätten, sondern manches Mal gehen Sachargumente vor Terminargumenten. Ist ein Argument. Aber, ich wollte es das nur sagen, nicht alle Probleme werden damit gelöst. Also nicht, wenn wir sagen, gut, dann lesen wir jetzt Nehemia 8 vorneweg, haben die Gesetzeslesung und dann kommt Esra 9 und 10, dann ist alles wieder klar und stimmig. Es werden neue Probleme aufgeworfen und neue Fragen aufgeworfen, die auch bei dieser Lösung nicht zu beantworten sind. Also, Fazit von dieser ganz kleinen historischen Runde. Es ist eine Option, eine Denkmöglichkeit, dass der Text aus Nehemia 8 historisch hineingehört vor Esra 9. Dass das zuerst die große Gesetzeslesung mit Esra stattfand und dann als Reaktion das kommt, was wir heute Abend gelesen haben, nämlich Esra 9 und 10. Aber es ist nur eine Option. Sie ist nicht gesichert, sie kann letztendlich auch nicht in dem Sinn bewiesen werden mit den Materialien, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Aber Sie sollten es zumindest gehört haben, wenn Sie die klugen Bücher aufschlagen, dass Sie sich nicht wundern, was da drin steht und Ihnen eine neue Reihenfolge der Kapitel vorgeschlagen wird. Das hat eine gewisse Sinnhaftigkeit, aber wie ich sagte, Teillösung ja, neue Probleme werden aufgeworfen. Wir behalten also eine Denkoption im Hinterkopf, was die Auslegung strang nur bedingt jetzt ändert. Die Grundlinie der Auslegung bleibt bei der Lösung A oder Lösung B. Also selbst wenn Sie Nehemia 9 zeitlich hier reinhängen, ändert nichts an der Grundlinie der Auslegung für diesen Abend. Erstes Problem. Das ist noch ein kleineres Problem. Das viel größere Problem, das Sie ja beim Lesen hoffentlich gespürt haben, ich betone gespürt haben, ist, dass für unseren Geschmack das, was da abläuft, einfach unmöglich ist. Das ist einfach unmöglich. Das kann man heute doch kaum mehr lesen, ohne dass man denkt, hoffentlich hört niemand zu, der in irgendeiner Art und Weise zum Common Sense unseres heutigen gesellschaftlichen Mainstreams gehört. Das, was hier steht, das ist ja schon auf dem innerchristlichen Index, wie viel mehr denn auf dem Index, der irgendwo zurzeit eben gerade gefördert wird. Da wird doch tatsächlich gesagt, dass Personen um ihres Glaubens an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs willen tatsächlich bestehende Ehen inklusive der Kinder aufgelöst haben und diese Personenkreis also dann aus dem unmittelbaren Feld herausgenommen wurde. Das kann doch nicht wahr sein. Und mal abgesehen davon, dass überhaupt thematisiert wird, wird uns natürlich komplett übel, dass die Schicksale dieser Personen überhaupt nicht thematisiert werden. Wie kann man ein Buch enden lassen mit dem Satz von Esra 10? Diese alle haben sich fremde Frauen genommen und nun entließen sie Frauen und Kinder. Punkt. Also sowas Emotionsloses, sowas Knallhartes, sowas Unnatürliches, das geht doch nicht. So, das merken Sie. Allein wenn wir es so thematisieren, merken wir, wir sind aus einem völlig anderen Universum und gehen aus einem völlig anderen Denk- und Emotionsuniversum an die Bibel heran. Und das allein heute Abend zu thematisieren, lohnt Esra 9 und 10 anzugucken. Denn, dass wir wo ganz anders herkommen und dass wir eine, ich sag's mal vorsichtig, theologische Unzufriedenheit haben mit Esra 9 und 10, zeigt, bitte nicht beleidigt sein, zeigt schon unser Problem. Unser Problem, nicht das Problem von Esra 9 und 10. Wir sagen, das geht doch nicht und genießen doch unsere Entrüstung. und sind noch froh darüber, dass wir sagen können, also was ist doch unmöglich. Dabei haben wir vielmehr eigentlich die Aufgabe zu bedenken, was läuft denn da so anders als bei uns? Oder fangen wir anders an. Wir haben den Esra doch begleitet. Der war doch bisher ein ganz vernünftiger Mensch, nicht wahr? Wir haben doch es mitgekriegt, dass der Mann einen Aufruf bekommen hat vom lebendigen Gott, dass dieses große Team der mit ihm Reisenden gesammelt hat, dass die wirklich losmarschiert sind und dass die im Namen Gottes in Jerusalem angekommen sind. Das war doch alles gut und richtig. Und es ist das Einzige und Erste, was der von dem Mann hört, sind die beiden Kapitel. Bisher hat er noch gar nichts gemacht außerdem. Und damit hört Esra auch auf. Das heißt, in der Denke von Esra ist an der Stelle etwas ganz Entscheidendes und Wesentliches passiert. Und wir sagen unserer Kultur, eine Katastrophe. Und Esra sagt, ein Wunder. Merken Sie, wie diametral verschieden die Denkkategorien sind. Halten Sie mit mir noch ein klein wenig die Spannung auf, das wird noch schlimmer. Man muss doch fragen, Esra, was hast du eigentlich mitgebracht nach Jerusalem? Was hast du denn im Gepäck gehabt? Jetzt würden die, die mit in der Bibel arbeiten waren, natürlich zuerst sagen, Geld. Richtig viel Geld. Ja, das stimmt. Wir haben gesagt, das waren Millionen, tatsächlich im Gegenwert heute, Millionen, die da eben in diesem Security-Spezialzug da aus der Gefangenschaft rüber transportiert haben, in dieses Startunternehmen Jerusalem, Tempelbau und Co. Richtig. Aber Sie wissen, Geld ist schnell weg. Was hast du mitgebracht? Esra, was hast du mitgebracht? Hast du Militär mitgebracht? Nein. Hast du neue Gesetze mitgebracht? Wir lieben ja Gesetze. Nein. Was hast du mitgebracht? Esra würde sagen, ich habe euch die Bibel mitgebracht. Merken wir schon? Sag, ach ja, gut. Und wir würden sagen, nachher den Nehemia. Ich hoffe, ich beleidige Sie nicht, sondern ich spreche im Wir, ja. Nachher der Nehemia. Das scheint uns natürlich sinnvoll zu sein. Nicht wahr? Wenn Nehemia kommt und dann eben die Handwerker kommen und dann die Mauer aufgebaut wird, dann sind wir alle miteinander dabei und sagen, na klar, das Ding muss gebaut werden. Ohne vernünftige Stadtbefestigung kann es keine Sicherheit geben, kann es keinen Wohlstand geben, kann das Unternehmen nicht funktionieren, das soziale System muss gesichert werden. Der Mauerbau des Nehemia, der leuchtet uns allen ein, der macht uns auch Spaß, den legen wir auch gerne aus. Aber der geistliche Bauern ist Esra. Der ist uns eher. Und dann noch dieses Aussondern. Wir sind irritiert. Ich nehme Sie gerne mit hinein in diesen ganz anderen Gedankengang. Diesen anderen Gedankengang. Was war denn passiert? Was war denn passiert? Mal abgesehen von der Möglichkeit, dass die Gesetzeslesung das initiiert hat. Was war denn passiert? Was ist denn in Esra 9 uns jetzt hier beschrieben? Esra 9 wird uns beschrieben, dass der Esra durch einige führenden Persönlichkeiten mitbekommen hat, dass nicht wenige Männer es in diesem nach Hause gezogenen jüdischen Transportsystem gab, die in diesem Unternehmen Frauen dabei hatten, die nicht zum entsprechenden Volk Israel gehörten, inklusive ihrer Religionszugehörigkeit. Das war passiert. Wir würden sagen, das ist ja nun wirklich nebensächlich. Wir haben jetzt wirklich wichtigere Probleme. Wir müssen in Jerusalem das Ding aufbauen. Wir müssen gucken, dass wir den Religionsbereich, den Tempel pushen, dass wir das organisiert kriegen. Ihr müsst ein Haus haben, ihr müsst das Sozialsystem aufbauen. Das machen wir später. Und jetzt merken wir, nein, das machen wir nicht später. Hier war etwas ganz Entscheidendes passiert. In diesem Text, wenn Sie das mit mir durchlesen, dann haben Sie 5-mal die Formulierung, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. 5-mal. Das ist der Leitfaden der Esra 9 und 10. Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Was ist denn passiert? Warum dieses Theater, in Anführungszeichen? Warum dieser tiefe Schmerz? Warum dieses blanke Entsetzen bei einem Mann wie Esra? Was war denn der Super-GAU? Was war der Super-GAU? Was hat die so aus der Bahn geworfen, dass sie alles andere, was sonst wichtig war, gelassen haben, um das Problem zu lösen? Es war ein Übertritt des ersten Gebotes. Das war der Super-GAU. Und nicht nur ein Übertreten des ersten Gebotes, sondern, und das, denke ich, ist hier in diesem Raum schnell präsent und erinnernd da, es war ein Wissen, was dieser Übertritt des ersten Gebotes für fatale Konsequenzen schon zweimal in Israel hatte. Denn das, was hier abläuft, da haben die ja ihren Erfahrungsschatz gehabt. Das kann man also quasi evidenzbasiert aufbauen. Man kann ja nochmal sagen und deutlich machen, liebe Leute, da wissen wir schon Bescheid, was da passiert, wenn das passiert. Das ist goldenes Kalb, das zweite. Damals, als das mit dem goldenen Kalb passiert ist, und dann noch einmal Gott den Mose voller Erbarmen zu sich gerufen hat, zweite Runde, noch einmal zu sich gerufen hat, da hat er ihn dann beim zweiten Mal auf diesem Berg Sinai in 2. Mose 34 gesagt, und hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern dieses Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du nicht von ihren Opfern isst, damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Hüte dich! Und 40 Jahre später stehen sie unmittelbar vor dem Einzug ins gelobte Land. Und dann kommt diese ekelhafte Geschichte von Baal Peor, wo aufgrund des perfiden Ratschlags dieses geistig topfitten Mannes, nicht geistlich, geistig topfitten Mannes, diesem Biliam, der ihnen den Rat gegeben hat, ihr könnt Israel nur über eine Sache knacken. Ihr müsst euch mit ihnen mischen. Heiratet ihre Töchter, heiratet ihre Söhne, tauscht euch miteinander aus und ratzfatz habt ihr sie assimiliert. Und dann sind sie weg. Das heißt, das, was hier abläuft, Das wussten Esra, das wussten alle Juden, das stand in ihrem kleinen Geschichtsbuch drin. Und dahinter ist was ganz, ganz Wesentliches, eine ganz grundsätzliche Erkenntnis, dass der lebendige Gott ein eifersüchtiger Gott ist und nicht bereit ist, sein Volk mit irgendjemandem zu teilen. Er ist also nicht bereit. Entweder bist du ganz auf meiner Seite oder du lässt es bleiben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben, neben außer mir. Ganz eindeutig. Wir sind uns schnell einig miteinander, ich denke, in diesem Raum. Dass ich davon ausgehe, dass keiner in diesem Raum irgendwelche kleinen Statuen zu Hause hat, wo er den er niederkniet. So blöd sind wir nicht. Aber dass wir innerhalb unseres Systems einen unheimlichen Drang haben nach den Göttern, die uns angeboten werden und nach denen auch unser altes System giert und tickt. Und der größte Gott, der größte Götze, das sind wir uns selbst. Ganz eindeutig, immer noch. Das alles, was ich tue, alles, was ich meine, alles, was ich empfinde, alles, was ich so mache, muss erst einmal an der Machtzentrale hier vorbei. Er kann natürlich gerne hier Vorschläge einreichen. Darf er. Aber es soll nicht meinen, dass das ungeprüft hier durchgeht. Ich entscheide, wie ich finde, was er sagt. Wie ich empfinde, was er sagt und was ich am Ende mache und tue. Wo kämen wir denn hin? Merken wir das? Und das spüren wir. Ich betone mal das Wort spüren wir. Dass wir in unserer Kultur ganz anders ticken. Und das, wie wir ticken, ist ohne Christsein schon höchst gefährlich und mit Christsein gleich zweimal gefährlich. Denn wir ticken, und das ist das, was wir ja mit Schrecken, mit tiefem Schrecken und Entsetzen an diesem Tag und in diesen Tagen erleben und Monaten erleben. Wir ticken in diesem kurzsichtigen, durchsichtigen, emotionalen Betroffenheitsgesuppe. Das heißt, wenn ich irgendwo emotional betroffen bin, dann reagiere ich aufgrund meiner vorfindlichen emotionalen Betroffenheit und verliere dabei das Wesentliche, Hintergründige, Göttliche, Bleibende, Lebenshafte, Eigentliche. Das ist jetzt schon die Tragödie ohne Christsein. Und das ist noch mit Christsein gleich zweimal die Tragödie. Ich versuche es Ihnen zu verdeutlichen. Nehmen Sie die klassische Story des deutschen Fernsehens. Wissen Sie, diese 90 Minuten, die gut ausgehen. Ja. Und ein Satz, wenn der kommt, der kriege ich ihm schon Flecken. Der Satz heißt dann ungefähr, hör auf dein Herz. Entschuldigung. Entschuldigen Sie meine Direktheit, aber was für ein Schwachsinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass das voll in die Hose geht, ist fast 90%. Nicht wahr? Hör auf. Bitte, Sie sind alle mit mir doch nicht mehr im Kindergarten. Wenn Sie auf Ihr Herz gehört hätten in vielen Entscheidungen, wenn Sie auf Ihr vorfindliches, emotionales Betroffenheitsgefühl gehört hätten, wie viel hätten Sie kaputt gemacht? Wie viel hätten Sie falsch gemacht? Wie viel hätten Sie verloren? Sie können ja ganz einfach anfangen. Hören Sie mal morgen um 5 auf Ihr Herz, wenn Sie aufstehen sollen. Was sagt denn da Ihr Herz? Spring heraus, sagt Ihr Herz. Freu dich auf den Tag. Das sind ganz wenige exotische Ausnahmen. Überlegen Sie doch mal, als Sie da versucht haben, Ihren Beruf zu lernen und irgendwie vor einem blöden Examen waren. Ich könnte aber Beispiele selber organisieren. Jetzt gehen wir ins Geistliche hinein. Wir gehen ins Geistliche hinein, damit Sie wissen, wie diese emotionale Betroffenheitssuppe höchst gefährlich ist. Höchst gefährlich ist. Wenn wir aufs falsche Pferd setzen. Da kamen diese 12 Männer zurück. 40 Tage haben sie dieses Land ausgekundschaftet. Haben Bericht gegeben, einem Millionenvolk Bericht gegeben. Und dann kippte emotional, nur emotional, die Stimmung um. Der Mob wurde gepusht. Entsprechend ging es zu. Eine Nacht lang haben sie geschrien und geweint. Können Sie sich diesen Psychostress vorstellen? Das ist nur noch zu hypen durch eine Angsttaktik. Das hat geklappt, das hat funktioniert. Emotion plus Angst, eine hochgefährliche Mischung. Die wären in dieser Nacht bereit gewesen, ihre Führung zu steinigen. Die waren drauf und dran, lesen Sie nach. 4. Mose 13, 14, sie waren drauf und dran, in dieser Nacht Mose und Aaron zu steinigen. Wenn der lebendige Gott nicht reingekeilt hätte und diesen Betroffenheitssuppe ein Ende gesetzt hätte. Ihr wart mir untreu. Der Super-GAU ist das erste Gebot zu übertreten. Und der Hauptgötze, der entmächtigt werden muss, bin ich selber. Und das Thema, was wir angehen müssen, ist diese vorfindliche Betroffenheitsemotionssuppe zu durchschauen und zu begreifen, dass um viel, viel, viel mehr geht. Um die klare, heilige Setzung meines Gottes. Verstehen Sie? Das hebt nicht auf. Damit sind wir bei der Schleife jetzt durch. Dass da jede einzelne aufgelöste Ehe mit Kindern ein Schicksalsschlag ist. Ganz eindeutig. Aber merken Sie, das ist nicht in der emotionalen Betroffenheitssuppe Position 1. Sondern erst einmal steht die Klarheit des hintergründigen, feststehenden, bleibenden. Und dann kommt 2. Was hat das für Konsequenzen und wie komme ich damit klar mit all dem, was das bedeutet? Ich hoffe, dass ein ganz klein wenig ich an diesem Text, und ich bin ihm diesem Text unendlich dankbar, gerade an diesem Tag heute, dankbar, dass wir da die Augen geöffnet kriegen für die vorfindliche emotionale Betroffenheitssuppe. Und das hintergründige, bleibende, geistliche, geistige, wesentliche, geltende. Nein, hör nicht auf dein Herz. Hör auf das, was der lebendige Gott dir sagt. Darauf hör. Und daran trainier dein Herz. Und dann kannst du ab und zu auf dein Herz hören. Wenn es an dieser Wahrheit der Worte Gottes hängt und nicht an der emotionalen Betroffenheit. Der Super-GAU oder das erste Gebot. Zweiter Gedankengang, Esra, was für einen ganz außergewöhnlichen Dienst hast du diesem Volk getan? Meinen Sie, das hat dem Mann Spaß gemacht? Glauben Sie mir, der Mann war priesterlich aufgestellt. Er war zu Hause in den Gottesdiensten der davidischen Ordnung. Was glauben Sie, wie gern der einen schönen Gottesdienst nach dem anderen gefeiert hätte in Jerusalem mit seinem zurückgekehrten Volk und da seine Chöre hat singen lassen mit allem, was dazu gehört. Und jetzt muss er so einen Siff erleben. Was war denn die Funktion des Esra? Was ist denn da passiert? Da ist ja mit einer einzigen Person, wie gesagt, mit einer einzigen Person ist ein Katalysator aufgetaucht, sagen wir. Es gab einen Auslöser, es gab wie so eine Starthilfe, es gab wie so einen Initiator. Und das kennen wir immer wieder aus unserem Leben, immer wieder kennen wir das. Dass Personen, Ereignisse, Systeme für uns so eine Hilfe sind, dass aus einem Vorgang, der ja nicht gestern erst passiert ist, wenn die alle geheiratet haben und Kinder hatten, und der schon lang gelaufen ist, jetzt ein katalysatorischer Prozess ablief, dass sie gesagt haben, Esra, das so sieht aus, das ist der Salat, so sieht's aus, so sieht's aus. Das heißt, es hat sich etwas geöffnet, was bisher verschlossen, verhärtet war und wo geistliches Leben vertrocknete, wo geistliches Leben minimierte, wo geistliches Leben sich nicht mehr entfalten konnte. Und jetzt brach diese Tür auf. Heute Abend die zweite Entdeckung. Wir lieben das überhaupt nicht. Das mögen wir nicht. Wir sind Experten für weiter so. Weiter so. Geht schon. Ich halte das. Und wenn dann Gott an irgendeinem Punkt mich bewegt, in einem Punkt seinen Finger drauflegt, wie da, dann wollen wir das eigentlich nicht. Und letztendlich muss man sagen, Esra, was hast du für ein Wunder geschenkt? Was hast du für ein Wunder miterleben dürfen, dass der lebendige Gott, was hat er denn geschenkt? Er hat ihnen etwas Wunderschönes geschenkt. Die durften umkehren. Die durften umkehren. Die bekamen diese Chance, nicht so weiterleben zu müssen wie bisher. Was ist das für ein Geschenk? Ich weiß es, Sie mit mir wissen es, von sich selber, aus der Seelsorge, durch die Jahrzehnte der Erfahrung. Wir sind so geprägt, das ist eine tiefe Demütigung, wenn wir umdrehen dürfen. Im christlichen Glauben ist das ganz anders. Es ist ein riesengroßes Geschenk, wenn ich umkehren darf. Herr Jesus, ich muss nicht einen falschen Weg konsequent weitergehen. Muss ich nicht. Ein Esra darf ein Katalysator sein. Und wir merken ja, dass er gar nicht alles nur selber macht. Er ist ja nur der am Anfang einen mittleren Schock kriegt und betet. Und das Gebet noch nicht mal zu Ende bringt richtig. Und dann taucht dieser Schechanja auf und sagt, Esra, im Prinzip hast du recht. Und dann schubst ja quasi noch der Schechanja den Esra und sagt, Esra, jetzt bist du schon da, jetzt zieh's auch durch. Jetzt zieh's auch durch. Steh auf, mach es, tu es. Und dann kommt der ein Schritt nach dem anderen, wie wir ihn gelesen haben. Brauchst es nicht wiederholen, zieh's durch. Und dann gibt es so ein Dominoeffekt, dann kommt eines zum anderen. Esra bringt die Nacht zu im Gebet, Esra setzt diesen besonderen Bußtag, diesen Sammlungstag an. Und wunderbar, die Bibel, dieser Regen, dieser doppelte Regen, also Regen in eine doppelte Kälte, das Ganze hat sie bewegt und nasskalt war es auch noch. Und dann stehen die da miteinander und sagen, wir müssen irgendwie da raus. Es war nicht nur ein verbaler Beschluss, es war nicht nur sie wollten wirklich Fakten schaffen, aber wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Hätten wir als Deutsche natürlich helfen können. Sie sind ja auch drauf gekommen. Eine Kommission ist immer gut. Ja. Und sie haben also eine Kommission gegründet. Und diese Kommission, die ja gegründet wurde, hatte diese Aufgabe, jetzt tatsächlich auch das umzusetzen. Und im Gegensatz zur deutschen Kommission haben sie es auch wirklich geschafft. Ja. Also sie haben nicht nur getagt und dann ihre Protokolle geschreddert, sondern sie sind da wirklich dann zur Tat geschritten und in einer Geschwindigkeit, das nimmt uns ja den Atem. Die hatten also 75 Tage nur gebraucht, 75 Tage für sage und schreibe 109 seelsorgerliche Einzelfälle. Da brauchen wir für einen die Zeit. Und dann die komische kleine Passage von denen, die da nicht so spurten. Was ist damit gemeint? Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich. Und Meschullam und Schabbetai, der Levit, halfen ihnen. Je nachdem, was sie für eine Übersetzung haben, geht die Deutung in verschiedene Richtungen. Das liegt daran, dass an der Stelle wir nicht von der Hebräischen verschiedene Varianten haben. Die eine Variante ist die, die hier Luther hat. Da wurde eine kleine Gruppe, die wollten das nicht. Das wären dann die Verweigerer dieser Absonderung, dieser Heiligung, dieser Reinigung gewesen. Aber es deutet mehr darauf hin, dass die Truppe, denn wir kennen die teilweise, dass das nicht die Verweigerer waren, sondern man bezeichnet sie als die Rigoristentruppe. Das wären also dann die gewesen, die gesagt haben, das geht uns alles viel zu langsam. Ja, dann wären das die gewesen, die gesagt haben, wie Kommission, wie jetzt noch warten, das muss jetzt heute und hier fertig gemacht werden. Und da hat die Majorität dann gesagt, stopp mal bei der Rigoristengruppe, nein, 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 wir machen das schön, ruhig, ein Ding nach dem anderen, und dann tatsächlich ziehen sie das so durch. 109 Fälle in 75 Tagen. Das ist auf der einen Seite viel, auf der anderen Seite haben auch die Ausleger recht, die darauf hingewiesen haben. Damit sind es ja nur in Anführungszeichen, geschätzt zur Bevölkerung 0,3% der Männer betroffen. Ach, sagen Sie, mit mir, warum dieses Theater? Da haben wir ganz andere Zahlen. Erschrecken Sie mit mir, dass wir so großzügig sagen. Nonchalance, wo ist das Problem? Und Esra sagt, jeder einzelne Fall passt nicht ins geistliche Leben. Merken Sie den Unterschied? Und warum bitte, warum? Und ich hoffe, dass ich das Ihnen ein klein wenig vermitteln kann. Warum denn, Esra? Weil es um Gott geht. Weil es um Gott geht. Und das spüren wir. Spüren wir bei diesem Mann für uns selber eine ganz andere Wertigkeit seiner Gottesbeziehung, was ihm wirklich wichtig ist und was ihm eben weniger wichtig ist und was für ihn höchste Priorität hat und wo 0,3% geklärt werden müssen, damit ich wieder frei und klar und gut meinen Weg gehen kann. Und so kommt es, Sie kennen das schon, so kommt es zur Liste. Sie haben wieder eine Liste. Zum x-ten Mal haben wir eine Liste, hier eine Liste mit 109 Namen. Und jetzt würden Sie sagen, oh, wie peinlich, wenn ich auf dieser Liste stünde. Und die würden damals sagen, oh, wie gut, dass ich endlich auf dieser Liste stand und dadurch mein Leben, mein Nachfolgen, meine Beziehung zu Jesus Christus wieder gesund, rein und gut geworden ist. Jetzt ist alles wieder gut. Ich durfte umdrehen. Das ist der zweite Gedanke. Und der dritte und abschließende Gedankengang ist, es tut mir ein bisschen leid, Ihnen das sagen zu müssen, nachdem wir uns jetzt ja so durch zwei schwere Welten durchgearbeitet haben und Sie jetzt wahrscheinlich mit mir sagen, gut, ich will das Denken lernen, dass ich nicht in der Betroffenheitssuppe untergehe. Schon ohne Christus, aber mit Christus gleich zweimal nicht. Und ich will das auch wahrnehmen, ihn an die erste Stelle zu stellen, das Geschenk der Umkehr für mich zu entdecken. Und jetzt muss ich aber zum dritten Ihnen sagen, es gibt ein furchtbares, ich habe es mal so beschrieben, Nehemia-Déjà-vu. Wir gucken jetzt mal ganz kurz an das Ende des Buches Nehemia. Und wenn Sie an das Ende des Buches Nehemia, das hat 13 Kapitel, nur einmal die Überschriften in Ihrer Bibel lesen, normalerweise haben wir so Abschnittsüberschriften in unseren Bibeln, dann denken Sie mit mir, das darf doch nicht wahr sein. Was steht da in Nehemia 13? Nehemia verbietet die Ehe mit ausländischen Frauen. Merken Sie was? Oh nein, bitte nicht, doch. Und jetzt müssen wir miteinander als dritten Abschnitt es uns sagen, Vorsicht vor geistlicher Naivität. Vorsicht vor dieser pubertierenden Kurzatmigkeit zu meinen, nur weil sie heute einmal umgedreht sind, wäre der Käse für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ihres irdischen Lebens gegessen. Nein. Leider nein. Mein Leben, ihr Leben bleibt, denken Sie ans Vaterunser, bleibt angefochten, bis wir endlich aus diesem System raus dürfen und bei ihm angekommen sind. Und es gehört zur geistlichen Reife und Klarheit, das zu wissen. Riesenfreude übers Umkehren, ganz eindeutig. Aber gleichzeitig wissen, mit großer Nüchternheit, dass wir uns im Blick behalten, dass das Thema der täglichen Heiligung für uns eine wichtige Rolle spielt, dass wir uns das sagen lassen müssen, dass wer da steht, der möge zusehen, dass er nicht falle. Und das wiederum gilt, wer gefallen ist, dem helfen wir wieder auf, und sei es zum 38. Mal. Ja, es bleibt die bleibende Aufgabe. Und ein Nehemia Jahre später steht an derselben Front wie Esra ein Jahr eher. Dass mein Leben immer wieder neu vor dieser einen großen heiligen Aufgabe steht, die doch am Anfang von diesem Text eigentlich wunderschön beschrieben wird. Ich lese noch mal. Esra 9, als das nämlich ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten, die haben sich nicht abgesondert. Vers 2, sie haben das heilige Volk vermischt mit den Völkern des Landes. Sie haben ein Treubuch geführt. Und jetzt nehmen Sie doch einmal diese Worte und stellen Sie sie positiv. Was wäre es denn? Das Volk Israel und die Priester und die Leviten, die haben sich abgesondert. Sie sind das heilige Volk und sie haben sich natürlich nicht vermischt mit den Völkern des Landes. Und sie haben ihrem Gott die Treue gehalten. Das ist es. Richtig? Das ist es, Schwestern und Brüder. So wollen wir leben. Vergessen Sie das nicht. Sehen Sie mit mir das glasklar, was die Jesusleute aller Zeiten betrifft. Auch uns in dieser Zeit. Wir sind, was den christlichen Glauben angeht, eine winzige Insel in einem unermesslichen Meer und hängen an einem dran, an unserem Gott. In dieser kleinen Mini-Insel christlichen Glaubens, auch in unserem Land noch, hängen wir dran und gehen diesen Weg. Wir gehen ihn. Abgesondert, heilig nicht vermischt, in Treue zu diesem Gott. Gott segne Sie und mich auf diesem Weg. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, wir danken dir für diesen außergewöhnlichen Text. Für diesen Text, der schrappt, der Widerspruch auslöst. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass er uns hilft, aus diesem komischen, assimilierten Gesiff herauszukommen und mit neuer, schöner Klarheit dich selber zu sehen. Wir danken dir für das Wort, mit dem wir in deine Gegenwart treten dürfen, jetzt und auch in den kommenden Stunden und sagen dürfen, Herr Jesus, all unseren Treubruch, all unsere Unheiligkeit, all unsere Assimilation, wie auch immer das bei uns im Einzelnen konkret aussieht, bitte, 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 stehe mit deinem Blut, Herr Jesus, dafür ein und schenke uns diese unglaubliche Befreiung umdrehen zu dürfen, heraustreten zu dürfen, auf die Liste derer geschrieben zu werden, die Vergebung erfahren, die Neuanfang geschenkt, die Nachfolge neu zugesprochen bekommen haben. Und dann bitten wir dich, gib Acht auf uns. Du weißt, wie schnell wir umfallen. Du weißt es, gib Acht auf uns. Danke für deine Treue, danke für deine Geduld, danke für deine unendliche Liebe, mit der du uns begleitet hast. Und wir wollen es dir an diesem Abend miteinander einfach so sagen, mit aller Schlichtheit. Wir wollen gerne uns ab, sondern für dich zu einem heiligen Volk dir gehören und dir die Treue halten. Zeig uns, jedem Einzelnen von uns, zeig uns, wie das geht, wie das für uns aussieht und segne uns auf dieser Spur. Danke. Amen.